Diese Themenreihe heißt Jünger werden. Und nein, es geht nicht darum, was wir alles tun können, um unsere Lebensjahre so ein Stück zurückzudrehen, wieder so ein bisschen fresher auszusehen, sondern es geht um was viel Wichtigeres, nämlich darum, ein Jünger zu werden, ein Jünger von Jesus. Und wenn du noch nicht so viel mit Jesus und Glauben und so am Hut hast, dann wirst du dich vielleicht fragen, okay, Jünger, was ist das? Jünger von Jesus, was soll das? Wenn das so ist, dann ist es gut, weil dann hilft dir diese Reihe hoffentlich, das mehr zu ergründen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann es sein, dass du sagst, okay, Jünger von Jesus bin ich ja schon. Wozu jetzt hier eine Predigtreihe? Und ich sage es mal so, in der Theorie stimmt es natürlich, dass wir Jünger sind. Jeder Christ ist ein Jünger, da macht die Bibel keine Unterscheidung. Die Frage ist immer nur, ob man es in der Praxis ist, ob das unserem Leben entspricht. Und diesen Punkt möchte ich anhand von so ein paar fiktiven Geschichten deutlich machen. Linda, 21 Jahre, hat sich vor 3 Jahren taufen lassen. Und nach ihrer Taufe dachte sie, dass irgendwie alles anders wird, alles besser. Und dass dann irgendwas Krasses geschieht und aber irgendwie stellt sie fest, es hat sich nicht so viel verändert. Und innerlich hat sie sich gewünscht, dass es vielleicht jemand gegeben hätte, der in dieser Phase sie irgendwie begleitet. Jemand, der sie vielleicht in den Glauben, den sie angenommen hat, ja einfach hineinführt. Aber irgendwie war da keiner. Und mit der Zeit hat sie sich mehr und mehr wieder von der Gemeinde verabschiedet. Heute kommt sie nur noch ganz selten. Da ist Herbert 58 Jahre und Herbert ist seit 58 Jahren Mitglied in dieser Gemeinde. Er ist da quasi so hineingeboren. Für ihn ist es schon immer ganz normal, zum Gottesdienst zu kommen. Herbert ist auch gerne im Gottesdienst. Er hört sich gerne diese Predigten an. Er singt auch gerne mit bei den Liedern. Aber in einem ruhigen Moment, wenn der Herbert mal so richtig ehrlich ist und so ein bisschen nachdenkt, dann merkt er, dass das, was er hier hört, einfach keine große Auswirkung auf sein Leben hat. Mit diesem Gedanken hat er sich schon vor 23 Jahren abgefunden. Und so dümpelt das Leben als Christ so ein bisschen vor sich hin. Oder Claudia, 41 Jahre, früher als sie noch Jugendliche war. Da war sie irgendwie total motiviert, ja. Feuer und Flamme für Jesus. Aber irgendwann ist sie erwachsen geworden. Sie hat geheiratet. Dann kamen die Kinder. Und all die Verpflichtungen, die man dann so hat, wenn man eine Familie hat. Und irgendwann war es so, dass Jesus eben nicht mehr ganz so wichtig war wie früher. Zeiten mit Gott, das geht zeitlich irgendwie gar nicht mehr. Solche Geschichten sind der Grund, warum ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir über dieses Thema Jünger werden nachdenken. Denn diese Geschichten, das sind unsere Geschichten. Und sie zeigen das, was wir vermutlich fast alle immer wieder feststellen, nämlich, dass es da in unserem Christenleben oft eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir vielleicht hier sonntags hören, was wir für richtig halten. Und dem, was dann so unter der Woche da auch ankommt, was wir unter der Woche leben. Und von daher ist die Kernfrage, mit der wir uns so beschäftigen wollen in dieser Predigtreihe, was ist ein Jünger? Und wie werde ich vielleicht mehr und mehr einer? Und ich möchte es zu Beginn an drei großen Zielen festmachen, nachdem wir auch so ein bisschen diese Predigtreihe aufgebaut haben. Und zwar mit der Frage im Hintergrund, was ist eigentlich der Herzschlag eines Jüngers? Was will ein Jünger? Was ist sein Ziel? Genau, anmachen. Und wir haben hier mal drei große Ziele. Was ist ein Jünger? Ein Jünger möchte bei Jesus sein. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann ist ein Jünger ein Mensch, der Jesus buchstäblich hinterhergelaufen ist, weil er es irgendwie wichtig fand, bei Jesus zu sein. Nicht, weil ihn irgendjemand dazu verpflichtet hat, sondern weil er in Jesus irgendwas erkannt hat, was ihn zutiefst bewegt, fasziniert hat und ihn dazu gebracht hat, unbedingt bei ihm sein zu wollen. Das zweite, ein Jünger möchte wie Jesus sein. Ein Jünger ist per Definition ein Schüler, der sich von den Worten, von dem Vorbild seines Lehrers prägen lässt. Und sein Ziel ist es, so zu werden wie sein Lehrer, wie Jesus in diesem Fall. Und das dritte, ein Jünger möchte tun, was Jesus tat. Und es bedeutet vor allem, das zu leben, wozu Jesus dann seine Jünger auch aufgefordert hat, ganz zum Schluss. Er hat zu ihnen gesagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Es geht also nicht nur darum, dass ich selber irgendwie Jünger werde, sondern dass andere Menschen durch mich zu Jüngern werden. Soweit mal drei Ziele, und ich glaube, in Summe ist es so, dass es zu jedem dieser Ziele drei Predigten gibt. Und ich möchte heute gerne einsteigen mit diesem ersten Ziel, das ich beschrieben habe. Ein Jünger will bei Jesus sein. Und wir wollen heute, ich sag's mal, ganz vorne anfangen und uns der Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Mensch beginnt, in diese Verbindung, in diese Gemeinschaft mit Jesus einzutreten? Was passiert da? Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Ein Jünger ist ein Berufener. Und wenn man in die Evangelien schaut, dann wird uns von ganz unterschiedlichen Personen berichtet, wie sie zu Jüngern von Jesus Christus wurden. Und ich möchte mir heute eine Person rausgreifen, die wahrscheinlich schillerndste Figur innerhalb des Jüngerkreises. Wir haben es gerade schon gesehen, nämlich den Jünger schlechthin, den Fischer Petrus. Und wenn du die Bibel so ein bisschen kennst, weiß ich nicht, welches Bild du so normalerweise im Kopf hast, wenn du daran denkst, wie diese Jünger oder wie diese Personen zu Jüngern wurden. In meinem Kopf ist da immer so dieses Bild, da sitzen diese Jünger in ihrem Boot und haben noch nie Jesus vorher gesehen, und dann kommt Jesus vorbei und dann schaut er die an und sagt, folgt mir nach, und dann werden die irgendwie total hingezogen zu Jesus und sie folgen ihm einfach. Das ist so das Bild irgendwie, was im Kopf ist. Manche Berichte können das auch suggerieren, aber in echt war es ein bisschen anders. Da war ein bisschen, da gab es noch ein bisschen mehr Interaktion. Und genau davon spricht dieser Text aus dem Lukas-Evangelium, von dem wir gerade schon das Video gehört haben oder gesehen haben. Und ich möchte beginnen, eigentlich daraus vorzulesen. Diese Story, oder das sage ich noch vorher, sie endet eigentlich mit den Worten, oder ihr habt es auch gesehen, dass diese vier Leute, um die es hier geht, Jesus einfach nachfolgen. Sie verlassen alles. Und die Frage ist, wie kommt es dazu? Was bewegt einen Menschen, so einen radikalen Schritt zu gehen, alles hinter sich zu lassen, Beruf, Familie und so weiter? Vers 1. Lukas 5, Vers 1 bis 3. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzt sich und leert die Volksmenge vom Boot aus. Es ist eine unheimlich intensive Szene, die Lukas uns hier beschreibt. Ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkam, aber wir stellen uns das vor, ja, Jesus, er steht hier am Ufer des Sees Genezareth, also kurz vorm Wasser, bereit, das Wort Gottes zu verkünden, das, was er schon die ganzen Tage zuvor gemacht hat in Galiläa, in den Synagogen, aber eben auch draußen, wie hier. Aber die Menge um ihn herum, sie ist so aufgeheizt, so begeistert, so begierig, Jesus zu hören, dass sie ihn förmlich ins Wasser hineindrängen. Die Menge, sie kann gar nicht nah genug an Jesus herankommen. Sie wollen ihn berühren, sie wollen bei ihm sein. So, und um dieser wilden Situation so ein bisschen zu entgehen, um das wieder so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, sagt Jesus, steigt Jesus eben in eines dieser Fischerboote, die da rumliegen am Strand. Und lässt sich so ein kleines Stück vom Ufer wegfahren. Lädt von dort die Volksmenge. Ist quasi eine schwimmende Kanzel. Und doch ist dieses Boot mehr als eine schwimmende Kanzel in diesem Moment. Es geht auch gar nicht so sehr hier darum, dass Jesus jetzt hier die Volksmenge lehrt, das ist nur so eine Nebeninformation, sondern wichtig ist, dass dieses Boot dem Simon gehört, später genannt Petrus. Und wie unscheinbar dieser Schritt von Jesus in dieses Boot hinein auch aussehen mag, so wichtig und entscheidend ist dieser Schritt für den Weg von Petrus hinein in die Jüngerschaft. Jesus steigt hinein in sein Boot. Es ist seine alltägliche Lebenswirklichkeit. Es ist der Ort, an dem Petrus jeden Tag ist und arbeitet. Dort ist Jesus. Jüngerschaft beginnt an der Stelle, wo Jesus in das Leben von Menschen hineintritt. Und das kann, denke ich, in der Praxis total unterschiedlich aussehen. In diesem Fall war es so, dass Jesus in ein Boot hineinstieg. Wie kann das heute aussehen? Es kann sein, dass du heute das erste Mal hier bist und dich irgendjemand zu diesem Gottesdienst eingeladen hat. Vielleicht ist das dieser Punkt, wo Jesus versucht, in dein Leben hineinzutreten. Vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der dir irgendwie von Jesus erzählt hat. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie Jesus in das Leben von Menschen hineintreten kann. Aber wichtig ist, Jesus setzt die Initiative, er macht den ersten Schritt, er geht hinein in unser Leben. Und diese Initiative, die wird für Petrus noch konkreter und noch stärker. Vers 4. Vielleicht gleich? Jetzt. Gut. Da heißt, als Jesus aber aufhörte zu reden, es ist immer gut, wenn Prediger wissen, dass sie irgendwann aufhören müssen, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn dir jemand versucht, Dinge zu erklären, von denen du weißt, dass er davon eigentlich viel weniger Ahnung hat als du selbst. Und wenn mir sowas passiert, dann entsteht in mir so ein leichtes Gefühl der Überheblichkeit. Ich denke so, was willst du mir denn jetzt erzählen? Und so muss diese Aufforderung von Jesus bei Simon Petrus, glaube ich, auch ziemlich komisch rübergekommen sein. Ja, Jesus ist ein überragender Redner und Prediger. Das hat er in den letzten Tagen auch schon überall gesehen. Er ist auch ein Heiler. Er hat seine Schwiegermutter vom Fieber befreit. Er ist sicher auch ein ganz guter Zimmermann. Aber sorry, er ist kein Fischer und damit auch ziemlich ungeeignet, Ratschläge zu erteilen, wann und wie es sinnvoll wäre, Fisch zu fangen. Dazu kommt, dass dieser Rat, jetzt mitten am Tag fischen zu gehen, nicht sonderlich klug daherkommt, denn jeder weiß, dass die Chance, Fische am Tag zu fangen, einfach gering ist. Aus dem trivialen Grund, dass Fische tagsüber tatsächlich die Netze sehen können und dann normalerweise klug genug sind, nicht reinzuschwimmen. Was aber für Petrus an diesem Vorschlag am schwierigsten ist, und das sagt der Jesus hier auch gleich, ja, dass er mit seinen Kollegen schon die ganze vergangene Nacht draußen auf dem See war. Sie haben sich maximal verausgabt, aber sie haben eben nichts gefangen. Warum sollte es jetzt anders sein? Fazit, die Hürde für Petrus, dieser Aufforderung zu folgen, die liegt sehr, 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 sehr weit oben. Ganz einfach, weil sie keinen Sinn macht. Sie ist unlogisch. Und wenn was unlogisch ist, dann tun wir Menschen uns ja in der Regel schwer, sowas zu machen. Vor allem wir Deutschen. Was uns wiederum vor die Frage stellt, warum Jesus diese Aufforderung eigentlich in diesem Moment ausspricht. Hat Jesus Spaß dran, wenn wir Menschen Dinge tun, die uns nicht logisch erscheinen? Ich denke, nein, natürlich nicht. Jesus sieht tiefer. Jesus hat einen Plan und den hat er auch hier. Ich würde den Sinn dieser Aufforderung so beschreiben, dass Jesus hier eine Situation schafft für Petrus, in der er herausgefordert wird, Jesus einfach nur gehorsam zu sein. Petrus muss sich hier entscheiden, ob er seiner eigenen Logik folgt oder eben einfach dem, was Jesus ihm sagt. Seitdem ich Kinder habe, weiß ich, dass es mindestens zwei verschiedene Wege gibt, wie man jemand anderen dazu bringt, das zu tun, was man möchte. Und bei Kindern oder bei meinen Kindern ist es so, dass ich den ersten Weg beschreiben würde als den Weg der logischen Überzeugung. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine Kinder Zähne putzen, dann sage ich ihnen, Joel, putz bitte deine Zähne, weil, wenn du es nicht machst, kommen die Kariesmonster und die zerfressen deine Zähne, bis du keine mehr hast. Und der Weg, der funktioniert erstaunlich gut. Es gibt aber auch einen anderen Weg. Und ich nenne den mal, das ist der Weg des Gehorsams. Der sieht so aus. Ich sage zum Joel, Joel, putz bitte die Zähne. Und sonst nichts. Dann wird der Joel fragen, aber warum, Papa? Dann würde ich sagen, weil ich es sage. Ich will jetzt gar nicht bewerten, was der bessere Erziehungsstil ist. Der erfolgreichere ist sicherlich der erste Weg. Aber uns sollte deutlich sein, dass Jesus hier den Weg des Gehorsams geht. Jesus erklärt dem Petrus hier nicht, warum es logisch wäre oder warum es jetzt sinnvoll ist oder was er vorhat oder wie auch immer, sondern er lässt ihn im Dunkeln. Er sagt einfach nur, mach das. Und ich glaube, dass wir damit eigentlich genau zentral bei diesem Thema Jüngersein auch angekommen sind. Denn das Jüngersein, das lebt von diesem Gedanken, dass Jesus tatsächlich derjenige ist, der mir sagen darf, was ich tun soll, egal ob ich es verstehe oder nicht, egal ob ich mich dabei gut fühle oder nicht. Jesus darf das sagen. Und genau das ist es, was er bei Petrus hier auch abtestet. Wie weit geht der Petrus hier? Und ich glaube, dass Jesus das heute genauso mit uns macht. Dass er uns in Situationen hineinstellt, wo er unseren Gehorsam auf die Probe stellt, wo er uns zu Dingen auffordert, die sich komisch anfühlen, Dinge, die wir vielleicht gar nicht verstehen, die uns schwerfallen. Ja, vielleicht macht Jesus dir klar, dass es einfach gut wäre, den größten Teil deines Vermögens einfach wegzugeben. Da würden sofort die Alarmglocken hochgehen und sagen, na, das ist doch, keine Ahnung, wenn du Kinder hast, was ist dann mit dem Erbe von meinen Kindern? Oder was ist mit meinen Sicherheiten und. Oder vielleicht gibt Jesus dir diesen Impuls, diesen Kollegen auf der Arbeit, den du eigentlich überhaupt nicht leiden kannst, den einfach mal zum Essen einzuladen. Es gibt so viele, viele Dinge, wo Jesus unseren Gehorsam tagtäglich herausfordert. Manchmal habe ich den Eindruck, wir nehmen es nur nicht so wahr. Und vielleicht können wir kurz mal drüber nachdenken, ja, wo hast du vielleicht den Eindruck, dass Jesus gerade deinen Gehorsam herausfordert, wo du was machen sollst, was er möchte? Die Frage ist jetzt natürlich immer die, wie reagieren wir darauf, wenn Jesus sowas sagt? Und ich lese dazu nochmal Vers 5. Petrus sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Aber auf dein Wort hin. Anders formuliert, nicht weil ich es sinnvoll oder sonderlich logisch halte, was du mir da erzählst, Jesus, sondern auf dein Wort hin werde ich das jetzt machen und fahre da nochmal raus. Und was an dieser Stelle so erstaunlich ist, ist, dass Petrus tatsächlich keine Diskussion anfängt. Er stellt Jesus nicht diese Frage, Jesus, was hat das jetzt eigentlich für einen Sinn? Warum soll ich das eigentlich machen? Sondern er sagt einfach, auf dein Wort hin und zeigt damit, dass Jesus für ihn tatsächlich eine Autorität ist. Eine Autorität, der er vertraut. Und so nennt er ihn hier auch, nämlich Meister. Und diese Aussage, auf dein Wort hin, das ist für Petrus nicht nur so ein Spruch, sondern er macht es auch. Er packt mit seinen Kollegen die Netze wieder in die Boote und sie machen sich auf den Weg raus auf den See, da wo es tief ist, weil da klappt es am besten mit diesen Schleppnetzen. Ich fände es ziemlich spannend zu wissen, wie sich Petrus da wohl gefühlt hat oder was ihm da so durch den Kopf ging, als er da wieder so langsam rausrudert auf dem See und seine Schleppnetze dann anpackt und sie so langsam wieder ins Wasser gleiten lässt. Was war seine Erwartung? Ich gehe mal davon aus, dass seine Erwartung ähnlich war wie die, wenn ich einen Corona-Schnelltest mache, nämlich das Ergebnis wird sowieso negativ sein. Was soll dabei rauskommen? Und umso erstaunter dürfte er gewesen sein, als er dann merkt, dass da scheinbar doch so ein paar Fische sich verirren in diesem Netz. Und wir stellen uns vor, wie er sich so über den Bootsrand beugt und einfach hinstarrt auf dieses Netz und feststellt, okay, es sind nicht nur ein paar, es werden immer mehr und es werden immer mehr und mehr und mehr. Es ist schon viel mehr als bei einem normalen guten Fang, immer mehr. Und er sieht die Maschen des Netzes, 12 Zentimeter groß, wie die immer größer werden und auf einmal zack, reißen die, weil der Druck so stark wird auf diese Netze. Was für ihn ein Zeichen ist, dass er diese Netze jetzt so schnell wie möglich irgendwie rausholen muss, aber es ist eigentlich schon viel zu spät, sie sind schon viel zu schwer. Und so ruft er dieses zweite Boot, das mit rausgegangen ist und sagt, kommt bitte her, helft uns. Und die kommen und die helfen und die schaffen es irgendwie, diese riesige Menge an Fischen in dieses Boot zu hieven. Und das heißt, es ist zum Schluss so viel, dass beide Boote randvoll sind und drohen einfach nur unterzugehen. Vielleicht sagen wir, okay, das ist ein nettes Wunder, was Petrus hier erlebt. Das ist schon ganz krass, aber man muss sich vor Augen halten, was dieses Wunder, diese vielen Fische auf einmal, was das bedeutet hat im Leben dieser Männer. Im Endeffekt, das Leben dieser Männer bestand jeden Tag aus dieser gleichen Frage, wie viele Fische haben wir heute gefangen? Von dieser Frage hing ihr Einkommen ab, das Wohl ihrer Familie, letztendlich ihre ganze Existenz. Und auf einmal kommt Jesus und er füllt am helllichten Tag zwei Boote randvoll mit Fischen. Und ich denke, man muss das gerade vor dem Hintergrund sehen, dass Jesus mit diesem Petrus genau dahin will, dass er alles zurücklässt, dass er ihm folgt. Und Jesus ihm hier erstmal zeigt, hey, ich bin der Versorger. Das, wo du dich jeden Tag anstrengst, das kann ich in 2 Sekunden machen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Petrus und seine Mitstreiter, die erleben hier eine echte Demonstration der Macht Jesu. Und ich will uns an dieser Stelle einfach nochmal fragen, warum erlebt Simon dieses Wunder? Die Antwort ist ganz einfach, weil er gehorsam war, weil er auf Jesus gehört hat und nicht auf seine Zweifel. Ich habe vor einiger Zeit mit einem jungen Mann gesprochen und ich sag mal, der befand sich so auf dem Weg zu Jesus. Aber irgendwie hat er total gekämpft mit diesem Schritt, sich auf Jesus einzulassen. Er meinte immer, wenn doch Gott sich mir zeigen würde, irgendeine Erscheinung, irgendein krasses Gefühl, irgendein Wunder, dann könnte ich anfangen, an ihn zu glauben. Und vielleicht kennst du diesen Gedanken, ja? Vielleicht stehst du auch gerade an einem ähnlichen Punkt. Und wenn das so ist, dann lass mich dir von Petrus her hier sagen, was wir hier sehen und was sich sowohl in der Bibel immer wieder wiederholt, aber denke ich, was auch jeder von uns aus seiner Erfahrung bestätigen kann, Gott zeigt sich in der Regel da, wo er auf Menschen trifft, die Schritte gegangen sind, die ihm gehorsam waren, die gemacht haben, was er sagt, und dann offenbart sich Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ginge, wenn du so ein krasses Wunder erleben würdest. Vielleicht hast du ja, ich weiß nicht, ob in der Größe, oder vielleicht hast du auch schon mal so krasse Wunder wie Petrus hier erlebt. Wie reagieren wir Menschen darauf normalerweise? Ich würde für mich sagen, wenn ich sowas erleben würde, dann wäre ich erstmal mega dankbar und voller Freude darüber, dass ich sowas miterleben darf, ja, wie Gott wirkt, weil das ist ja auch immer total eine Ermutigung, ja, weil es einem dieses Gefühl gibt, boah, krass, Gott macht hier was, Gott ist nahe und vielleicht kommt dann noch ein Gebet raus oder ein Loblied, bei mir vielleicht eher ein Gebet, wo ich Gott mein Lob ausdrücke und sage, Gott, unglaublich, wunderschön, danke, was du hier machst. Was ist die Reaktion von Petrus? Sie fällt in diesem Moment tatsächlich so ein bisschen anders aus. Da steht und als, ups, eins weiter, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Geh von mir hinaus, geh weg von mir. Wer redet so mit Jesus? Wir denken zurück an diese ganze Volksmenge, die gar nicht nahe genug an Jesus herankommen konnte, die ihn berühren wollten, die ihn festhalten wollten. Und wir sehen jetzt hier einen Jesus, einen Simon, der sich eigentlich nur eines wünscht, nämlich dass Jesus so schnell wie möglich, so weit wie möglich von ihm weg ist, weg aus seiner Nähe. Und die Frage ist, was ist hier passiert? Dieses Wunder, es ist für Petrus nicht nur irgendein Wunder. Es geht eigentlich gar nicht so sehr ums Wunder an sich, sondern dieses Wunder, es ist für ihn eine Begegnung mit dem allmächtigen, heiligen Gott. Es ist eine Begegnung, die ihn auf die Knie bringt. Es ist eine Begegnung, die ihn auch erschrecken lässt. Auch wenn Simon den Jesus vorher schon kannte, seine Reden und seine Wunder, seine Schwiegermutter, die geheilt wurde, so ist es doch erst irgendwie dieser Moment, in dem ihm die Augen aufgehen und in dem ihm Gott erkennen lässt, wer hier wirklich mit ihm im Boot sitzt. Nämlich nicht nur ein Meister, nicht nur eine Autoritätsperson, die mir sagt, tu das und ich mach dann das, sondern es ist der Herr, wie er ihn nennt, den Kyrios, nämlich Gott leibhaftig. Und neben Gott im Boot zu sitzen, ist für Petrus in dem Moment ein Riesenproblem. Warum? Weil er auf einmal spürt, wie unendlich groß dieser Unterschied ist zwischen ihm und dem Herrn. Er fühlt sich unwürdig. Er spürt seine Unvollkommenheit. Er sagt zu ihm, ich bin ein Sünder, geh weg von mir. Und so ist diese Abweisung, die Jesus da erteilt, keine unfreundliche Geste, sondern es ist einfach Ausdruck dessen, wie sich Petrus in diesem heiligen Moment vor dem allmächtigen Herrn beugt und sich demütigt. Was Petrus hier erlebt, das ist das, was der Prophet Jesaja mal erlebt hat, als er in der Vision der Himmel aufgerissen wurde und er den allmächtigen Gott auf dem Thron sitzen sieht, umgeben von Engeln, von Seraphim, und Jesaja dann ausruft, wehe mir, denn ich bin verloren, ich vergehe, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Und genau das passiert hier auch mit Petrus. Jesus reißt für Petrus in diesem Moment den Himmel auf und er lässt Petrus sehen, wer er ist. Es ist eine Offenbarung, ein Erscheinen Gottes. Echte Begegnung mit Gott ist keine Happy-Clappy-Veranstaltung wie, hey cool Jesus, dass du da bist, sondern echte Begegnung mit Gott, mit Jesus, lässt Menschen tatsächlich in Ehrfurcht zurück, lässt uns Menschen erkennen, wer Gott ist und auf der anderen Seite auch, wer wir sind. Und genau dieses Erkennen, das ist so wichtig, das ist so entscheidend auf diesen Weg ins Jüngersein. Das ist notwendig, weil wenn ich das nicht erkenne und da kein Feeling dafür habe, dann wird mir Gott auch nicht so viel wert sein. Es ist ein sehr spezieller Moment in diesem Boot. Alles ist voll mit Fischen und mittendrin in diesem Fischmatsche kniet Petrus vor Jesus und er sagt von ihm, geh weg von mir. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Und er drückt damit aus, wie unwürdig er sich gerade fühlt, wie tief unten er auch gerade ist. Die Frage ist, wie geht Jesus mit Petrus in diesem Moment um? Vers 10. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es kommt immer wieder vor in der Bibel, fürchte dich nicht, wenn Menschen auf einmal so in der Gegenwart Gottes sind. Ich glaube, fürchte dich nicht heißt in diesem Moment nicht, Petrus, ist alles nicht so dramatisch, wie du jetzt gerade dir vielleicht meinst. Ja, es war vielleicht ein bisschen krass, brauchst keine Angst mehr haben. Ich glaube nicht, dass Jesus hier das relativiert, diese Erkenntnis, die Petrus hier kurz zuvor gewonnen hat, sondern ich glaube, in diesem "Fürchte dich nicht", da begegnet dem Petrus einfach eine riesenvolle Ladung Gnade von Jesus. "Fürchte dich nicht" bedeutet, ja, Petrus, es ist so, dass zwischen uns eigentlich eine mega Distanz besteht. Ich weiß, dass du ein Sünder bist, aber trotzdem habe ich dich angenommen. Du brauchst dich in meiner Nähe nicht zu fürchten. Und Jesus kann das so sagen, weil er zu diesem Zeitpunkt schon weiß, dass er auch für die Schuld von Petrus sterben wird am Kreuz von Golgatha. Das ist die Voraussetzung, dass er das auch hier so zu Petrus sagen kann. Und so ist dieses "Fürchte dich nicht" für Petrus eine mega Befreiung, etwas, was ihn aufrichtet und wieder so ein Gamechanger ist in dieser Situation. Es ist eine neue Perspektive, die sich für ihn eröffnet. Später wird Petrus in einem seiner Briefe schreiben: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Gleiches gilt auch für uns. An der Stelle, wo wir vielleicht im Angesicht Gottes stehen und unser eigenes Versagen sehen, wo wir vielleicht gebeugt sind, uns unwürdig empfinden und uns das vor Gott eingestehen, dort dürfen wir uns Jesus zuwenden und von ihm hören: Fürchte dich nicht. Ich habe dich angenommen. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich habe deine Schuld bezahlt. Wir dürfen von daher Befreiung erleben. Dieses "Fürchte dich nicht", es ist aber nicht das Einzige, was Jesus dem Petrus in diesem Moment zu sagen hat, sondern es geht noch einen Schritt weiter. "Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen." Petrus erhält in diesem Moment also nicht nur, was heißt nur, nicht allein die Gnade, sondern eben auch eine Aufgabe, eine Berufung von Anfang an. Er soll von nun an nicht mehr Fische, sondern Menschen fangen. Klingt ein bisschen, wie will ich sagen, ein bisschen krass, Menschen fangen. Aber so formuliert es Jesus hier. Er spielt darauf auf seine Rolle als Fischer an, die sich aber total auf den Kopf stellen wird. Er wird nicht länger lebendige Fische fangen, um sie dann tot auf einem Markt zu verkaufen, sondern er wird tote Menschen fangen, um sie lebendig zu machen, um ihnen das Leben zu bringen. Und so ist dieses Wunder auch so ein prophetisches Zeichen für das, was Gott für das Leben von Petrus vorbereitet hat, wo er ihn gebrauchen möchte. Und das ist einfach an der Stelle ein großartiger, will ich sagen, eine großartige Sache zu sehen, dass Jesus einen Menschen gebraucht, der erstens mal nur ein Fischer ist, kein Theologe, kein sonst irgendwas, sondern einfach nur so ein Fischer und auch jemand, der von sich sagt: Ich bin ein sündiger Mensch. Zwei Sätze später gibt er ihnen diesen Auftrag, Menschenfischer zu werden, seinen Auftrag in dieser Welt auszuführen. Was ist das Ergebnis von dem Ganzen? Das Ergebnis ist, dass sie diese Boote zurück an Land bringen und dann es eben heißt, und sie verließen alles und folgten ihm nach. Das ist das Ergebnis von dieser Begegnung mit Jesus. Was das bedeutet, das wollen wir uns nächste Woche nochmal genauer anschauen. Was es bedeutet, alles zu verlassen, um Jesus nachzufolgen. Ich möchte aber jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen zusammenfassend diesen Weg von Petrus in das Jüngersein beschreiben und auch, was das für uns bedeutet. Ich finde, was man sofort sieht, was sich hier durchzieht, ist, dass in allem, was hier passiert, Jesus die Initiative übernimmt. Es ist Jesus, der in dieses Boot hineinsteigt. Es ist Jesus, der Petrus vor diese Herausforderung stellt, gehorsam zu sein. Es ist Jesus, der sich in diesem Wunder vom Fischfang als Gott offenbart. Es ist Jesus, der Gnade zuspricht. Es ist Jesus, der Berufung ausspricht. Jesus ist der Handelnde hier. Er macht die Schritte. Er führt ihn in diese Berufung, Jünger zu werden. Es ist sein Ruf. Aber umgekehrt sehen wir eben auch, dass Petrus auf jede einzelne Initiative, die Jesus hier ergreift, auch antwortet. Und zwar auf eine Art und Weise, die ihn Stück für Stück näher bringt zu Jesus. Petrus lässt Jesus in dieses Boot einsteigen. Es ist Petrus, der das tut, was Jesus ihm sagt, obwohl es ihm total unlogisch vorkommt. Es ist Petrus, der vor Jesus auf die Knie geht und bekennt, dass er ein Sünder ist. Und es ist Petrus, der zum Schluss alles hinter sich lässt, um Jesus zu folgen. Und so ist dieser Weg in das Jüngersein, so scheint es hier, ein ständiger Wechsel von Aktion und Reaktion. Jesus tut was, er fordert heraus und es ist an uns, entsprechend darauf zu antworten. Und von daher glaube ich, ist es, dass für unser Leben einfach wichtig ist, zu erkennen, wo Jesus uns auf den unterschiedlichsten Ebenen herausfordert. Und dass wir dann auch überlegen, hey, was ist unsere Antwort darauf? Das heißt konkret, ja, wo klopft Jesus bei dir gerade an? An welchen Stellen merkst du, dass er in dein Leben hinein möchte? Lass es zu. An welchen Stellen fordert Jesus dich heraus, ihm gehorsam zu sein? Wenn du was feststellst, dann lass es nicht unter dem Tisch fallen, das geht nämlich ganz easy, sondern mach es, tu es, was er dir sagt und sei gespannt, was Gott damit auch tut. Wo merkst du, dass Jesus dir eine tiefere Erkenntnis seiner selbst schenken möchte? Sei offen dafür, sehn dich danach, Jesus zu erkennen, wer er ist. Und an welchen Stellen merkst du, dass Jesus dich in seinen Dienst ruft? Wenn du diesen Ruf erkennst, dann geh ihm nach, folge ihm. Soweit diese erste Einheit zu diesem Thema, wie kommen Menschen in diese Gemeinschaft, in diese Verbindung mit Jesus. Wir Menschen sind Berufene. Jesus geht voraus und wir sollen ihm folgen, wir sollen ihm antworten. Amen.